Lieber Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du wirklich da bist. Wir danken dir, dass du lebst, dass du regierst, dass du handelst, dass du veränderst, dass du sprichst. Und so bitten wir dich, dass du jetzt auch dein Wort so lebendig werden lässt, dass es uns verändert. Amen. Ich möchte zwei Verse aus dem Kolosserbrief und zwei Verse aus dem 1. Korinther lesen. Der Apostel Paulus schreibt im Kolosser 2, Vers 8 und 9, da heißt es Folgendes. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, denn er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und im 1. Korinther 2, 1 bis 5, so mit einigen Auslassungen, und da heißt es, und da schreibt Paulus, und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Ihr Lieben, ich möchte heute ganz grundsätzlich ein paar Worte sagen, die jetzt nichts Neues darstellen, aber uns immer wieder an etwas Wichtiges erinnern. Paulus macht in diesen beiden Worten, die ich ausgewählt habe, eine Unterscheidung. Und diese Unterscheidung ist etwas, wo ich denke, dass wir gerade als Christen, die in dem Kulturkreis leben, in dem wir leben, immer wieder besonders wichtig ist. Nämlich, er macht die Unterscheidung zwischen menschlicher Philosophie und lebendigen Glauben. Und er ist immer wieder daran interessiert, deutlich zu machen, den Gläubigen, dass ihr Glaube niemals sich nur auf der Ebene von abstrakter Philosophie bewegen soll, sondern dass es bei Glauben immer um eine lebendige Wirklichkeit geht. Es ist eine Unterscheidung zwischen Lehre und Kraft. Es ist eine Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Oder wie man es auch immer sozusagen bezeichnen könnte. Und ich denke, dass es für den Apostel Paulus es deswegen wichtig war, das immer wieder zu betonen, weil er mit seinem Evangelium als Apostel der Heiden hineingedrungen ist in eine Welt, die außerhalb Israels war und die total durchdrungen war von einer Kultur, nämlich der sogenannten griechischen Kultur und auch der griechischen Denkweise, und wusste, dass diese Menschen geprägt waren von dieser Kultur, geprägt waren von dieser Denkweise, auch in ihrem Denken über Gott und dem Zugang zu Gott. Und dass da Gefahren bestanden, dass man das Evangelium sozusagen auf dem Hintergrund dieser Denkweise aufgenommen hat und fast einverleibt hätte. Und da war es ihm immer wichtig, diese Unterscheidung deutlich zu machen. Für diese griechische Welt, die von dieser griechischen Philosophie sehr stark beeinflusst war, da war natürlich im Mittelpunkt das Denken des Menschen, die Weisheit des Menschen, die Lehre des Menschen. Es war wichtig, dass man definiert, dass man diskutiert, dass man alles, was mit Gott zusammenhängt, dass man das sozusagen in ein Denksystem und daraus resultierend ein religiöses System hineinfügt. Und in diese Welt hinein, wo sozusagen Glaube eher dann im Sinne dessen verstanden wird, dass man die richtige Vorstellung von Gott hat, dass Paulus sagt, wenn es um diese Frage geht, sozusagen wo liegt der Ansatz im Zusammenhang mit der Erkenntnis Gottes, da geht es nicht so sehr um Wissen, sondern um Begegnen. Und ihr Lieben, da liegt ein wichtiger Punkt und ich denke, dass wir auch vor allem in unserer westlichen Kultur sehr stark immer wieder da in diesen Zwiespalt hineingeraten und es sehr leicht sein kann, dass unter der Hand, ohne dass wir es merken, unser Glaube viel zu theoretisch und zu wenig praktisch, viel zu sehr in der Theorie, in dem Wissen, in dem Denken, in den Zusammenhängen herstellen, als in der Begegnung, der Beziehung, dem Erleben, dem Erfassen der Wirklichkeit Gottes ist. Und es ist immer wieder wichtig, dass wir uns da prüfen auch, wo auch unsere Ausrichtung, also unser Schwerpunkt ist, wo wir zu schnell auch in die Selbstgenügsamkeit kommen, ja, wenn wir einigermaßen das, was wir Gottes Erkenntnis nennen, haben, dann genügt das. Und das Praktische, das Erlebnishafte, das Durchbrechen dessen, was sozusagen der lebendige Gott in unserem Leben vorhat, dass das nicht so im Vordergrund steht. Und das ist sozusagen für Paulus immer ein großes Thema. Als Paulus in Athen war, da hat er natürlich mit dieser Philosophie sehr viel zu tun gehabt. Und er hat dort auch auf dem Areopag auch gesprochen, dort, wo die griechischen Philosophen und diese weisen Leute miteinander diskutiert haben. Und da haben sie über alle möglichen Gottesvorstellungen gesprochen. Und Paulus hat dort auch gesprochen und die Leute, die haben gesagt, will er uns jetzt da wieder eine neue Lehre verkündigen? Also eine neue Gottesvorstellung, eine neue Definition von dem sozusagen, was auf dem Herzen sozusagen Gottes war. Aber wenn Paulus gesprochen hat, da hat er nicht einen neuen Gott definiert, sondern er hat von einem Gott erzählt. Das ist ein Unterschied. Gott definieren und von Gott erzählen ist ein riesiger Unterschied. Gott definieren ist, das ist ein Gedankengebäude. Von Gott erzählen heißt, ich habe mit Gott etwas erlebt. Und so erzählt Paulus, was Gott getan hat in dieser Welt. Er fängt bei der Schöpfung an und sagt, geht dann weiter über Jesus, wie er in Jesus sozusagen Erlösung in diese Welt gebracht hat. Und sein Ziel, alles was sein Ziel ist, dass er deutlich macht, wir können nur so über Gott reden, dass Gott zu einer Herausforderung wird für unser Leben zu verändern. Paulus war nie interessiert daran, ein Gedankengebäude von dem Gott irgendwie vor unsere Augen zu stehen, sondern von Gott zu erzählen, wie er uns begegnen möchte, verändern möchte, herausfordern möchte und auf diese Art und Weise unsere Gotteserkenntnis bildet. Nicht umgekehrt, dass wir zuerst sozusagen ein theoretisches Gebäude von ihm haben. Und deswegen sagt er auch, dass dieser Gott in Athen zum Beispiel möchte, dass alle Menschen zur Buße kommen. Er gibt keine neue Lehre über Gott, sondern er sagt, er möchte, dass alle Menschen zur Buße kommen, also zur Umkehr kommen, zu einer Lebensveränderung. Wenn wir Gott begegnen, können wir nicht so bleiben, wie wir sind. Und wer das nicht erlebt, der hat Gott nicht erkannt. Das ist so das Entscheidende. Gottes Erkenntnis hat immer mit Begegnung mit Gott zu tun. Darum sozusagen ist es für den christlichen Glauben immer wichtig, dass es nicht zu einer Überbetonung, ich sage es einmal so, einer Überbetonung von Lehre, von Definition, von Begrifflichkeiten, von Zusammenhängen, von biblischen Richtigkeiten geht. Das hat alles eine Bedeutung. Ich bin der Letzte, der das schmal redet und klein redet, weil ich liebe es, ja. Aber ich muss mir selber immer wieder vor Augen halten, Glaube bewegt sich nicht in diesem Bereich, wo wir sagen, ja, wenn wir Gott in dieser Weise oder in jener Weise begrifflich klären können oder Zusammenhänge sehen oder biblische Richtigkeiten haben, dann wäre das christlicher Glaube. Ihr Lieben, es geht hier nicht allein um die rechte Lehre, wie es so oft in der Kirchengeschichte gegangen ist. Man hat sich die Köpfe eingeschlagen, man hat diskutiert, man hat sich gespalten für die richtige Lehre. Das ist sozusagen, wenn ich sage, ein griechisches Modell von Gottes Zugang. Und das ist so stark in die Christenheit hineingekommen, dieser Hintergrund, von dem der Westen ja so stark bis in die heutige Gegenwart geprägt ist, dass es viel mehr um Lehre als um Leben ging. Viel mehr um Begrifflichkeit als um Begegnung ging mit dem lebendigen Gott. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir auch uns davor hüten, dass wir, unser Schwerpunkt ist nicht so sehr, dass wir im rechten Sinne alles verstehen, was Gott uns in der Bibel sagt. Natürlich ist Bibelstudium enorm wichtig, aber nicht im Sinne von Weisheit, die unseren Kopf sozusagen unser Kopfwissen, unsere Kopferkenntnis in irgendeiner Weise vergrößert, sondern es geht vielmehr darum, dass wir immer wieder deutlich machen, das Eigentliche, worum es geht, ist, dass wir Gott begegnen, dass wir ihm erfahren, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir mit ihm eine Geschichte haben, so wie ich es auch am letzten Sonntag gesagt habe. Und in diesem ständigen Erleben Gottes, Umgang mit Gott, bildet sich in uns Erkenntnis. Das ist nicht am Schreibtisch, das ist nicht sozusagen theoretisch, das ist praktisch. Ihr Lieben, ich erinnere mich, wie einmal vor vielen Jahren hat die Uli einmal ein Bild gehabt, so eine Vision oder was, ein Traum, weiß ich nicht mehr, von so ein Grundzustand der Gemeinde Jesu, grundsätzlich, wie es eine Verzerrung darstellt. Und sie hat gesehen, eine Frau, das ist ein Bild für jetzt die Gemeinde Jesu in verzerrter Gestalt, nämlich mit einem riesigen Wasserkopf und einem ganz kleinen Rumpf und verstümmelten Armen und verstümmelten Beinen. Und diese Frau konnte nicht gehen, weil der Wasserkopf so groß war und immer hin und her gewackelt hat und sie hat die Balance verloren sozusagen. Das ist so ein Bild, das mir immer in Erinnerung ist, das genau das sagt. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Lehre und Leben. Beides ist wichtig, der Kopf ist nicht unwichtig, dass wir verstehen, erkennen, begreifen. Aber das Entscheidende ist nicht der Kopf, das Entscheidende ist das Herz. In der Bibel ist immer das Herz das Entscheidende, nicht der Kopf. Und vom Herz her wird der Kopf gebildet, nicht umgekehrt. Herzensbildung bringt zur Gotteserkenntnis. Nicht eine theoretische Erkenntnis, aber Gott bildet unser Herz. Darum kann es nie gehen. Und ihr Lieben, deswegen ist auch das, was die Bibel unter Glaube versteht, etwas, was wir immer wieder auch in der richtigen Weise verstehen müssen. Glaube des Menschen ist ja immer eine Antwort auf Gotteserkenntnis. Unser Glaube ist eine Reaktion, ja? Aber unser Glaube besteht nicht darin, dass wir gewissen Glaubensaussagen oder auch biblischen Wahrheiten und vielen Dingen zustimmen mit unserem Ja. Das ist nur ein kleiner Teil von Glaube. Und so nicht einmal das Wesentliche daran. Es gehört dazu. Aber viele Leute verstehen das so auch in unserer Kultur. Wenn ich zustimme dem, was in der Bibel sagt, mit meinem Intellekt, mit meinem Verstand, dann bin ich ein gläubiger Mensch. Aber das ist nicht so. Die Tatsache, dass jemand sagt, ich stimme zu, ich glaube im Sinne von Zustimmung, ja sagen, dass Gott die Welt geschaffen hat, das macht ihn noch nicht zum Christ. Wenn er sagt, ich glaube, dass es Sünde gibt und dass ich ein Sünder bin, das macht ihn noch nicht zum Christ. Wenn er sagt, ich glaube, dass Jesus für die Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er wiederkommen wird, das macht ihn noch nicht zum Christ. Das ist eine Zustimmung. Und ihr Lieben, manchmal unter der Hand kann es auch bei uns sein, dass sozusagen unser Glaube, der mehr ist, bisschen degeneriert zu Zustimmungen. Dass wir uns damit begnügen, dass wir sagen, ja, ich habe eh den rechten Glauben, ich stimme diesem Glauben zu. Und ihr Lieben, darum sozusagen ist es so wichtig, dass wir das auch in dieser Weise verstehen, dass Glaube ist nicht, dass wir der rechten Lehre, also Theorien, Definitionen, begrifflichen Klärungen zustimmen, so richtig sie auch sein mögen. Glaube ist eine Lebensumwandlung. Und wenn das nicht stattfindet, ihr Lieben, und immer wieder mehr, ja, das ist ja nur ein Anfang, dann haben wir noch nicht verstanden, was Glaube ist. Und es gibt so viele Menschen in unserer Gesellschaft auch, die würden all diesen Sätzen zustimmen. Ja, Jesus ist gestorben, ja, sogar für unsere Sünden und. Aber sie haben sozusagen nicht verstanden, dass Glaube ist eine Begegnung mit Gott, die mein Leben total verändert. Glaube beginnt mit einer Hingabe meines Lebens an Gott. Nicht mit einer Zustimmung meines Verstandes für Glaubenssätze. Das ist ein großer Unterschied. Glaube beginnt, wo ich aufgrund dessen, wie Gott mir begegnet ist, als lebendige Person in dem, was er für mich getan hat, dass ich darauf reagiere, nicht mit Zustimmung, sondern ja, was du getan hast, ist wunderbar. Sondern Glaube ist im biblischen Sinne das, wo ein Mensch nun reagiert und sich und sein Leben vollkommen diesem lebendigen Gott ausliefert. Und wenn das nicht geschieht, können wir nicht von Christsein sprechen. Und wenn er noch so viele Glaubenssätze unterschreiben würde. Und das bleibt ja auch so. Deswegen steht am Anfang des Christseins nicht so sehr sozusagen eine Unterschrift unter ein Glaubenszertifikat, sondern Wiedergeburt. Ohne Wiedergeburt kein wirklicher Glaube. Das heißt, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, diese Entscheidung treffen, uns ihm ganz zu unterordnen, dann beginnt ein Handeln Gottes in uns, das Jesus selber als von Neuem geboren bezeichnet, dass der Heilige Geist in unserem Leben eine Neugeburt hervorbringt. Eine neue Schöpfung. Das ist das, was mit Glaube verbunden ist. Nicht sozusagen etwas, was nur mit unseren Gedanken zusammenhängt und mit unserer Erkenntnis. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Geburt, eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Ihr Lieben, das sind Veränderungen. Glaube hat immer zu tun, ist eine Reaktion auf den lebendigen Gott und hat zum Ausdruck, bringt zum Ausdruck, dass nun von dem Moment an, wo wir unser Leben ihm gegeben haben und er in unser Leben gekommen ist, ein Prozess beginnt, der bis zum Lebensende nie aufhört. Ein Prozess, glaube ich sozusagen, ein Prozess der ständigen Veränderung. Der ständigen Veränderung, um die es dann immer und immer, immer wieder geht. Also das heißt, Glaube führt zu einer Verwandlung. Christliches Leben ist ein Leben, das in ständiger Verwandlung geschieht. Ständige Veränderung. Christliches Leben ist nicht, wo alles gleich bleibt, nur unser Denken, unser Erkennen, unser Wissen über Gott häuft sich an. Christlicher Glaube ist dort stark und kräftig, wo unser Leben verwandelt. Immer und immer wieder neu. Und da muss unser Schwerpunkt liegen, ihr Lieben. Versteht ihr? Das ist wichtig, dass wir nicht nur sozusagen die Bibel, das Bibellesen als einen Denksport, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, bezeichnen, wo wir halt noch mehr wissen, noch mehr zitieren können, noch mehr Bibelstellen können. Das ist alles großartig und wichtig. Versteht mich nicht falsch. Aber der entscheidende Punkt ist in Verwandlung. Veränderung. Das, was das Neue Testament als Heiligung bezeichnet, das ist ein ständiger Prozess von Verwandlung, von Erneuerung, von Veränderung, die sozusagen in unserem Leben auch immer wieder und immer wieder mehr Platz greift. Und in diesem Zusammenhang spricht die Bibel auch von Früchten. An den Früchten sollt ihr sie erkennen, nicht an ihrem Wissen. Christen müssen erkannt werden an den Früchten. Und Früchte ist etwas, was unser Leben verändert, was Gott in uns hervorbringt, wie er unser Leben verändert. Ihr Lieben, dadurch, dass er in unser Leben kommt, dann wird etwas verändert, eine Veränderung unserer Sinne, eine Veränderung unserer Gesinnung, eine Veränderung unseres Denkens, eine Veränderung unseres Wesens, eine Veränderung unseres Herzens, eine Veränderung unserer Werte, eine Veränderung unserer Prioritäten, eine Veränderung unserer Entscheidungen und, Veränderung unserer Berufung und alles Mögliche. Es gibt nichts in unserem Leben, was beim Alten bleibt. Wenn wirklicher Glaube Platz gegriffen hat in uns. Es ist nicht nur eine Vermehrung von Wissen, sondern Glaube hat ein Ziel, das nämlich eine immer größere Veränderung in unserem Leben hervorgebracht wird. Das heißt, bei Glaube geht es nicht um Vermehrung von Wissen, sondern um Christusähnlichkeit. Das ist was anderes. Wenn ich viel über Jesus weiß, bin ich noch nicht verändert. Und darum geht es darum, Weichen zu stellen. Das ist dem Paulus so wichtig, dass die Kraft Gottes durchbricht, in dem Sinne, dass eben im Menschen eine Veränderung stattfindet. Eine Veränderung in ihrem Leben und eine Veränderung darauf hin, dass sie dem Wesen Jesu immer ähnlicher werden. Ihr Lieben, darum geht's. Wir können nicht aufweisen, sozusagen untereinander, ja, ich weiß schon so viel über die Bibel und so viele Erkenntnisse und das ist mir wieder neu aufgegangen. Das ist alles wichtig, aber das ist nicht das Entscheidende. Die Entscheidung ist die Lebensveränderung. Wie stark die Kraft Gottes mein Leben verändert. Immer und immer wieder mehr und neu. Als der Apostel Petrus zu Pfingsten gepredigt hat, die erste große Pfingstpredigt, da hat er auch sozusagen den Menschen nicht ein Gottesbild in theoretischer Weise vor Augen gemalt und dann gefragt, könnt ihr dem zustimmen, ja oder nein? Sondern er hat erzählt, von dem, was Gott getan hat, er hat den geschichtsmächtigen Gott erzählt und hat erzählt von dem, was dieser Gott von mir will, von uns will, wie er uns begegnen will. Und es heißt dann, als die Leute zugehört haben und Petrus beendet hat, da war es so, dass sie so betroffen waren, es ging ihnen durchs Herz, es war wie ein Stich in ihr Herz, als sie gehört haben, was Petrus gepredigt hat. Und die Frage, die dann in ihr Leben hineinkam, dass die richtige Frage war nicht, Petrus, erzähl noch mehr, wir brauchen noch mehr Wissen, was müssen wir noch mehr über Gott wissen? Sondern die Frage war, was soll ich jetzt tun? Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Und Petrus sagt nicht, geht jetzt in eine Bibelstunde, und lernt jetzt noch viel mehr über Gott. Es ist alles gut. Versteht ihr? Ihr wisst, was ich meine. Sondern er hat gesagt, tut Buße. Das ist Lebensumkehr. Lasst euch taufen auf dem Namen Jesu. Das heißt, macht Jesus zu eurem Herrn, dem euer ganzes Leben gehört von da an. Das ist höchste Lebensveränderung und lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Die Kraft des Heiligen Geistes wird über euch kommen. Das ist das, was mit christlichem Glauben gemeint ist. Lebensveränderung, Erneuerung, ständiges erneuert werden. Und ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir das immer und immer wieder, das Theoretische unseres Glaubens zugunsten des Praktischen unseres Glaubens, sozusagen immer dieser Fokus auf dem liegt, was willst du Gott in mir verändern? Wie willst du mir begegnen? Wie willst du die Gemeinschaft mit dir haben? Wie willst du mich gebrauchen, damit andere Menschen verändert werden, nicht nur ein bisschen mehr von Wissen haben? Ihr Lieben, das hat viele praktische Auswirkungen. Zum Beispiel im Umgang mit unserer Sünde. Ihr Lieben, es gibt sehr viele Christen, die wissen ganz genau, was Sünde ist. Sie können es definieren. Sie können sogar sagen, was Sünde ist. Aber das, was sozusagen theoretisch sie wissen über Sünde, verändert noch nicht ihr Leben. Ihr Lieben, da geht es um Lebensveränderung. Da geht es um Buße, Umkehr. Da geht es um eine Lebensveränderung in eine neue Richtung. Man geht nicht mehr so der Sünde entlang, sondern in diese Richtung. Das ist eine komplette Umkehr, eine komplette Verwandlung. Geht durch Vergebung und so weiter hindurch, da geschieht etwas. Wenn die Sünde nur in unseren Gedanken ist, dann fangen wir zum Spielen mit ihr an. Aber es verändert sich nichts. Und auch wenn wir Bibel lesen, es geht ja nicht nur um Wissensvermehrung, sondern es geht darum, dass wir die Kraft des veränderten Wortes erleben und dass wir auch darauf unseren Fokus legen, wenn wir die Bibel lesen. Nicht, welche Informationen habe ich heute wieder bekommen aus der Bibel, sondern wie kann dieses Wort mein Leben verändern? Und ihr Lieben, ich weiß es aus dem eigenen, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass das ständig präsent ist. Dieser Fokus darauf, dass Glaube etwas Veränderndes ist, immer wieder und immer wieder neu verändernd. Dass Früchte hervorgebracht werden. Früchte des Glaubens, Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, wir müssen es erleben, dass das wirklich wächst. Das ist entscheidender, als dass da oben etwas wächst. Sondern dass in meiner Lebensveränderung etwas wächst. Ich werde nie vergessen, wie ich gelesen habe, oder zuerst ist mir erzählt worden, da hat der Bob Jones, der übrigens gestorben ist, der große Prophet sozusagen unserer Tage, er hat vor vielen Jahren einmal so eine Todeserfahrung gehabt, wo er einige Tage, Stunden, tot war und dann in den Himmel gekommen ist und da verschiedene Dinge erlebt hat, auch wie so lange Reihen von Menschen standen, so zum Eingang in die Herrlichkeit oder in die Frage, wohin kommen sie? Und das, was ich nur auf den Punkt legen will, ist, also, er hat verstanden, dass die Frage, die Jesus am allerwichtigsten war, an dieser Stelle, war, hast du gelernt zu lieben. Nicht wie viel Wissen hast du über mich, wie viel Erkenntnis hast du über mich, wie viel hast du angesammelt in deinem Wissen und so weiter. Hast du gelernt zu lieben? Das ist nicht Theorie, das ist Praxis. Da liegt der Schwerpunkt unseres Glaubens. Hast du gelernt zu lieben? Das heißt, bist du eine Widerspiegelung meiner selbst? Hast du diese Frucht, die mein Wesen widerspiegelt, in dir durch den Heiligen Geist wachsen lassen? Und sozusagen auch in diese Richtung es geführt. Und da könnte man jetzt noch mehr sagen. Letzter kurzer Gedanke nur. Ihr Lieben, auch in der Frage nach der Weitergabe von Glauben ist es so wichtig, dass wir verstehen, was wir da weitergeben. Zeugnis, Evangelisation ist nicht Wissensvermittlung. Wenn wir sozusagen darauf abzielen, dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt darauf achten, ist auch gut, ja, aber es ist nicht das Entscheidende, wie wir unser Zeugnis formulieren, wie wir Gott beschreiben und so weiter, dass der andere es versteht. Das hat seine Bedeutung, ja. Aber noch wichtiger ist, dass wir verstehen, Evangelisation hat etwas zu tun mit Vermittlung des Glaubens im Sinne von Kraftentfaltung. Dass das Evangelium, das nicht Theorie ist, sondern Praxis ist, das Handlung ist von Gott her, dass sozusagen durch die Art und Weise der Evangelisation, wie auch immer sie jetzt läuft, nach welchen Methoden, das ist jetzt gar nicht entscheidend, dass es darum geht, dass hier die Kraft des Evangeliums vermittelt wird und Menschen, wenn sie dem Evangelium begegnen, nicht Informationen über Gott bekommen, sondern Gott begegnen. Das ist das Entscheidende. Dass das Wort, das wir ihnen sagen, dass unser Wunsch, unsere Sehnsucht, unser Hunger danach ist nicht, dass sie es begreifen, sondern dass sie Gott erleben. Dass hinter unserem Wort, hinter unserem Zeugnis und vor allem auch deswegen ist unser Vorbild so wichtig, ihr Lieben. Dass Menschen sehen, was Gott an uns getan hat, nicht wie viel Wissen wir über Gott haben. Dass wir bezeugen können, diesen lebendigen Gott, wie er lebensverändernd ist. Und wie er überführt, so wie Petrus, er hat ja auch gepredigt. Aber es heißt, als er predigte, da gab es ihnen einen Stich ins Herz. Das war Betroffenheit, das war Überführung. Und sie haben gewusst, jetzt müssen wir unser Leben ändern. Das ist vollmächtige Evangelisation. Das können wir nicht machen. Aber darauf kann unser Fokus liegen, dass wir uns danach ausstrecken. Und dazu gehört auch alle diese Dinge, die sozusagen Gott uns geben möchte im Zusammenhang mit der Ausrüstung unseres Glaubens, durch Gaben des Geistes, Prophetie, Heilung, Befreiung. Da gibt es eine ganze Latte von Dingen, wo es darum geht, dass Menschen in die Kraft Gottes hineingeführt werden. Und ihr Lieben, wenn das so in diesem Sinne nicht wirklich geschieht unter uns oder unter Einzelnen oder bei mir, dann möchte ich gerne sagen, Herr, das ist nicht genug, dass ich nur über Worte kommuniziere zu dem anderen. Ich möchte erleben, wie sozusagen das Evangelium Kraft hat. Das ist das Thema Vollmacht. Wissensvermittlung hat etwas, Evangelisation hat etwas mit Vollmacht zu tun. Es ist dasselbe Thema, um das ich rede. Es geht immer nicht um Theorie, sondern es geht um Praxis. Und dass wir da unser größter Hunger ist, unser größtes Verlangen ist, Herr, wir möchten gerne in unserem Leben Glaube erleben, erfahren, mehr und mehr in dieser verändernden Kraft des Heiligen Geistes, aber wir möchten auch ein Zeugnis sein für andere in der veränderten Kraft des Zeugnisses. Dass Menschen, wenn sie uns begegnen, wenn wir ihnen bezeugen, dann nicht sozusagen in ihrem Kopf mehr über Christentum und Glaube wissen, sondern dass sich ihr Leben verändert. Nicht durch unsere Kraft. Und danach möchte ich mich mehr sehnen. Ich bin von meinem Typ her, habe ich die Gefahr, ein Wasserkopf zu werden. Ja, das ist von meinem Typ her gar keine Frage. Und ich muss immer und immer wieder, ich habe Freude auch daran nach Erkenntnissen, das ist nicht schlecht grundsätzlich, ja. Aber es kann sehr leicht, das hat auch etwas mit diesem kulturellen Hintergrund zu tun, in dem wir leben. Dass wir uns da nicht begnügen, sondern dass wir erfahren, dass sozusagen die Kraft, die von Gott her durch den Heiligen Geist mein Leben verändert und das Leben anderer ist, das Entscheidende ist. Und dadurch entsteht Gottes Erkenntnis, nicht umgekehrt. Amen. Herr Jesus, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du zu unseren Herzen redest und dass du bei jedem Einzelnen unter uns einfach etwas bewirkst, etwas aufdeckst, wo etwas aus der Balance geraten ist, wo etwas sich vereinseitigt hat, wo wir kopflastig geworden sind, wo wir Glaube mehr im Sinne von Erkennen und Wissen verstehen. Vater, ich bitte dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir da erkennen, wo wir stehen, dass wir Weichen stellen. Vater, ich bitte dich, dass für jeden Einzelnen unter uns, genau an der Stelle, wo er steht und für mich selber auch. Ich bitte dich, das Vater, im Namen Jesu. Amen.